Hallo und herzlich willkommen und Frage an meinen Gast. Wo lebt sich's besser, in Bern oder in Beirut?
Ja, ich würde sagen, dass es grundsätzlich an jedem Ort seine Vor- und Nachteile hat. Natürlich in Bern gibt es 24 Stunden Strom, es gibt Spielplätze überall in der Stadt, was für mich mit einer vierjährigen Tochter natürlich schön ist. Was mir in Bern jedoch fehlt, was ich in Beirut habe, ist eine gewisse Spontanität, die Leute aber auch im Alltag haben. Ich habe immer das Gefühl, das Leben in der Schweiz ist sehr getaktet und das gefällt mir in Beirut tatsächlich besser.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Merit Michel zwischen Beirut und Bern.
Ja, und jetzt gerade ist sie in der Schweiz und ist uns von dort zugeschaltet. Servus und grüezi, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke.
Wie können wir uns denn dieses Pendeln zwischen Bern und Beirut vorstellen?
Naja, es ist eigentlich nicht wirklich ein Pendeln, weil ich tatsächlich im Moment in Beirut lebe. Ich würde sagen, ich bin so 3 bis 4 Mal im Jahr in der Schweiz, dann immer so für 2 Wochen ungefähr. Und sonst sind wir aber tatsächlich eigentlich ziemlich fix in Beirut.
Schildern Sie uns doch mal den Kulturschock, wenn man von Bern möglicherweise das allererste Mal nach Beirut kommt.
Ich habe jetzt gerade gedacht, ob Sie den Kulturschock von Bern nach Beirut ansprechen oder den umgekehrten.
Oder umgekehrten, den würde ich auch noch ansprechen.
Genau.
Fangen wir mal mit dem einen an.
Ja, also wenn ich von Zürich nach Beirut fliege, ist natürlich das Erste, wenn man rauskommt, dass es die Luft sehr feucht ist, weil Beirut am Meer liegt. Und dann riecht es natürlich nach Müll, das ist auch so, und nach Abgasen, weil die Luft sehr viel verpesterter ist als natürlich in der Schweiz. Und dann fährt man durch die südliche Vorstadt in Richtung Innenstadt, und da ist natürlich erstmal der Verkehr, der sehr, sehr viel chaotischer ist als in der Schweiz. Und das ist aber etwas, was ich an Beirut natürlich immer sehr, sehr liebe, ist, Beirut ist eigentlich eine Stadt, die auf 2 Hügeln gebaut ist, und mit den Schnellstraßen, die dann auch manchmal also nicht direkt am Boden sind, sondern so Brücken eigentlich, durch die Hochhäuser hindurch, hat man immer so ein sehr, sehr direktes Gefühl von so einer Dreidimensionalität, die diese Stadt irgendwie mit sich bringt, und das mag ich immer sehr.
Und Bern ist ein bisschen eindimensional. Oder wie?
Na, Bern jetzt nicht, weil es auch hügelig ist natürlich, aber ich habe zum Beispiel mal 3 Monate in Hamburg studiert während des Studiums, und ich habe mich da immer tatsächlich sehr verloren gefühlt, weil das alles so flach ist. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe überhaupt keine Orientierung in der Stadt.
So, aber jetzt zum Kulturschock umgekehrt, wenn man jetzt sozusagen aus Beirut wieder nach Bern kommt, woran würde man sich denn da möglicherweise stören, oder was würde einen da so ein bisschen auch irritieren?
Ja, ob einen das stört, ist natürlich eine persönliche Frage. Aber was mich tatsächlich immer erstmal irritiert, wenn ich am Flughafen ankomme, ist, dass alles wahnsinnig ruhig ist. Also wenn ich in Beirut zu Hause auf meiner Terrasse sitze, und man muss dazu sagen, mein Haus ist in einer Seitenstraße, in einer Sackgasse, wo jetzt kein direkter Verkehr vorbeifährt, und trotzdem hat man ständig das Rauschen der Autobahnen oder der Schnellstraßen in der Stadt. Man hat irgendwelche Motorräder, die hupen. Man hat den Hund vom Nachbarn, der laut bellt. Gut, das kann in der Schweiz auch passieren. Aber man hat halt ein konstantes Rauschen oder eine konstante Geräuschkulisse. Und wenn man dann in Zürich am Flughafen ankommt, ist es einfach still. Das ist immer das Erste, was mir auffällt. Und dann das Gleiche im Zug nach Bern, das Gleiche dann zu Hause bei meinen Eltern, wo halt hinter dem Haus einfach eine Wiese ist. Und da ist es dann einfach ruhig. Und da brauche ich immer einen Tag, 2, bis ich mich daran wieder gewöhnt habe.
Wenn man dann die Uhr so hört, dick, dick, dick.
Ja, genau.
Also jetzt müssen Sie vielleicht an der Stelle mal erklären, warum Sie überhaupt in Beirut sind, was Sie dahin verschlagen hat als Schweizerin.
Ja, das hat eigentlich damit angefangen, dass ich beschlossen habe, Arabisch zu lernen. 2015 war das. Und ich bin damals schon mal kurz nach Beirut gegangen und wollte eigentlich, habe dann eine kurze Sprachschule gemacht. Ich habe aber eigentlich Arabisch dann auch mehrheitlich außerhalb von Sprachschulen gelernt tatsächlich. Aber ich bin damals nach Beirut gegangen, weil für mich war so der Einstieg ins Arabisch lernen, war natürlich der Krieg in Syrien und dann die fast 1 Million Geflüchteten, die 2015 nach Europa gekommen sind, was bei mir ausgelöst hat, dass ich da irgendwie mehr darüber lernen will und jetzt mal diese Sprache lerne. Und für mich war Beirut einfach der Ort, der am nächsten an Syrien dran war. Kulturell und einfach so, ja, ich dachte, das ist der beste Ort, wo ich irgendwie hin kann, um näher dran zu sein. So bin ich das erstmal hingekommen.
Und um darüber zu berichten, beruflich als Journalistin und inzwischen auch als Autorin, Sie haben jetzt gerade ein Buch über Beirut geschrieben, über das wir in dieser Stunde auch ausführlich reden werden. Wie haben Sie die letzten Wochen im Nahen Osten erlebt, die ja recht turbulent waren, wieder mal?
Ja, ich muss sagen, also worauf sprechen Sie genau an oder gibt es bestimmte Entwicklungen, wo Sie eine Meinung dazu wollen oder wollen Sie wissen, wie mein Alltag gewesen ist in dieser Zeit?
Naja, sagen wir mal so, beispielsweise der Friedensvertrag, der jetzt zustande gekommen ist, betrifft ja letztendlich die ganze Region. Also insofern.
Ja, das war natürlich ein sehr, sehr emotionaler Moment nach 2 Jahren dieses Krieges. Natürlich im Libanon dann auch wieder die Frage, was heißt das jetzt für den Libanon? Geht es jetzt, also fängt jetzt hier dann vielleicht auch wieder der Krieg an? Das weiß man nicht. Und für mich ist halt immer noch die ganze Region eigentlich, ja, wahnsinnig geprägt natürlich von diesem Krieg oder von allem, was seit dem 7. Oktober passiert ist, weil da natürlich wahnsinnige Umwälzungen geschehen sind. Jetzt nicht nur in Gaza, sondern auch im Libanon mit dem Krieg, der letztes Jahr eskaliert ist, der die Hisbollah ja wahnsinnig geschwächt hat, aber auch in Syrien, wo das Regime gestürzt wurde. Und ich glaube, wir befinden uns immer noch in dieser Phase, wo sich diese Region wahnsinnig am Umschichten ist und wo sehr, sehr tiefgreifende Veränderungen gerade stattfinden und wo noch nicht ganz absehbar ist, wo das alles enden wird.
Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, mit unserem Gast zu reden über das Leben im Libanon und auch über eine Kindheit und Jugend in der Schweiz, hier in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Wir haben heute Besuch, beziehungsweise sie ist uns zugeschaltet, Merit Michel aus der Schweiz. Sie hat gerade ein Buch über Beirut geschrieben, Untertitel Splitter einer Weltstadt. Würden Sie denn sagen, Beirut wird allgemein eher unterbewertet, hat einen zu schlechten Ruf?
Ja, das kommt wahrscheinlich ganz drauf an, wen Sie fragen. Ich glaube, ich mag mich erinnern, dass ich am Anfang mal, als ich begonnen habe, das Buch zu schreiben, mit jemandem, das vom Verlag telefoniert habe und dann kam so ein bisschen raus, dass er Beirut, ich glaube, vor allem als Hisbollah-Hochburg sieht. Und da dachte ich dann schon, ja, also das ist natürlich sehr einseitig. Und ich denke, Beirut, und das ist auch so ein bisschen der Kern dessen, worauf ich in dem Buch raus will, ist natürlich wahnsinnig vielschichtig, wahnsinnig komplex und einfach auch widersprüchlich. Also so weit, dass ich halt irgendwo sagen würde, eigentlich gibt es Beirut als solches gar nicht, weil all die Menschen oder weil die verschiedenen Communities, die in dieser Stadt leben, eigentlich ganz unterschiedliche Bilder davon haben, was diese Stadt als in ihrer Identität genau ausmacht. Also ich denke, wenn man es unterschätzt, dann aus unserer Sicht oder so aus europäisch oberflächlicher Sicht tatsächlich, dass man die Hisbollah oder den Libanon in erster Linie mit der, Beirut oder den Libanon in erster Linie mit der Hisbollah verbindet und natürlich nicht sieht, dass da noch ganz viel mehr ist.
Also möglicherweise hat es ja auch damit zu tun, dass es 15 Jahre Bürgerkrieg gab und man einfach auch so Bilder hat von vielen zerstörten Häusern, vor allem auch von vielen Hochhäusern, die es da gab oder gibt. Was waren denn die Assoziationen, die Sie hatten, als Sie das erste Mal dorthin kamen?
Ich muss sagen, ich hatte gar nicht so viele Assoziationen. Ich hatte eigentlich kaum ein Bild von Beirut. Vielleicht auch, weil ich, also vielleicht ist es eine Generationenfrage oder auch, weil zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Arabisch zu lernen, hatte ich tatsächlich von der Region, ich habe mich davor jetzt nicht ausgiebig damit befasst und dann tatsächlich, ich bin 34 Jahre alt, ich wurde nach dem Ende des libanesischen Bürgerkriegs geboren. Ich bin also nicht mit diesen Bildern, die Sie erwähnt haben, groß geworden von Beirut als Zentrum dieses sehr zerstörerischen Bürgerkriegs. Und ich bin aber auch nicht mit den Bildern groß geworden, die ja die Generation davor noch hatte, von diesem glanzvollen Beirut, von dem internationalen Hub, wo Stars wie Brigitte Bardot regelmäßig abgestiegen sind. Und ja, ich bin da, würde ich sagen, sehr, sehr unvoreingenommen in diese Stadt das erste Mal rein.
Und was waren die ersten Bilder, die Sie so, an die Sie sich auch heute noch erinnern? Wenn man wo ankommt, hat man ja immer so eine besonders frische Auffassungsgabe.
Ja, ich glaube, also ich bin auch das erste Mal, als ich in den Libanon gereist bin, bin ich mit dem Schiff gereist, weil damals hatte ich wahnsinnige Flugangst und ich habe es immer tunlichst vermieden, irgendwo mit dem Flugzeug hinzureisen. Ich bin dann von der Schweiz mit dem Zug über Griechenland und die Türkei bis nach Mersin und da in der Nähe dann auf die Fähre und bin dann dort erstmal in Tripoli im Libanon angekommen, was ja sehr viel ärmer ist als Beirut, aber auch sehr viel bodenständiger. Und dann, als ich mit dem Auto da mitgefahren bin Richtung Beirut, ist mir schon auf dem Weg dahin aufgefallen, dass einfach alles voller internationaler Markengeschäfte war am Highway entlang. Und das war dann auch so mein Eindruck, als ich in die Stadt reingefahren bin erstmal, dass alles also sehr, sehr konsumistisch ist. Und dann, was mir von diesen ersten zwei Wochen vor allem geblieben ist, ist, dass ich mich so ein bisschen verloren gefühlt habe, weil die Stadt kein eigentliches Zentrum hat. Darauf gehe ich auch in dem Buch ein, also was so die Hintergründe dessen sind. Aber vielleicht hat das auch sehr fest damit zu tun, dass ich mir natürlich gewohnt bin, es gibt in einer Stadt einen Bahnhof, einen Hauptbahnhof und von daher erschließt sich dann irgendwie der Rest der Stadt. Und das, also erstens hat Beirut weder Züge noch einen Bahnhof, aber auch sonst, die Stadt hat kein Zentrum und das hat mich irgendwo, ja, also es hat eine Weile gedauert, bis ich mich erst so ein bisschen orientieren konnte oder auch wusste, wo ist jetzt was und eben, was ist eigentlich hier das Zentrum oder gibt es das überhaupt? Ne?
Aber Sie haben sich in irgendeiner Weise offensichtlich in diese Stadt verliebt, weil sonst würden Sie ja auch nicht dort leben. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben da Arabisch gelernt. Ich weiß gar nicht, ob es Ihnen jetzt unangenehm ist, aber wenn Sie sich jetzt mal auf Arabisch vorstellen würden, wer Sie sind, was Sie machen?
أنا اسمي ميريت ميشيل أنا صحفية أنا حاليا عايشة ببيروت وهيك.
Also es klingt für mich fantastisch. Ich kann es allerdings jetzt auch nicht nachweisen, ob es stimmt, aber ich gehe davon aus. Ja, und ich könnte mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass es gar nicht so viele Menschen gibt aus der Schweiz, die dorthin gehen und Arabisch lernen. Oder täusche ich mich?
Aus der Schweiz gibt es so eine Handvoll, also ich weiß ja ungefähr, wer die Schweizerinnen und Schweizer sind, die dort leben, zumindest die, die das gleiche arbeiten wie ich. Das sind ja nicht so viele. Also ich glaube, es gibt momentan zwei andere Schweizer Journalistinnen, die in Beirut leben. Ja, wir sind eine kleine Truppe.
Und wie kommt das bei den Menschen vor Ort an? Haben Sie da auch so ein bisschen so einen Bonus, weil die sagen, da kommt mal endlich mal jemand auch mal auf uns zu?
Naja, Beirut ist ja tatsächlich eine Stadt, wo wahnsinnig viele gerade europäische Ausländerinnen und Ausländer hinkommen und auch wieder weggehen. Also Beirut war immer, also auch historisch gesehen, eine Stadt, wo Reisende hinkamen und irgendwo eine Zeit lang dort verbracht haben. Das hat ja auch irgendwo damit begonnen, dass Beirut im 19. Jahrhundert als Hafenstadt zum Zentrum der Region wurde und auch zum Beispiel im Vergleich zu Damaskus immer sehr, sehr viel diverser war, könnte man sagen. Das ist natürlich auch widersprüchlich, also natürlich ne, irgendwo ein Ort, wo viele Europäerinnen auch hinkommen. Man ist da auch immer schnell so in den ganzen Fragen von Neokolonialismus und so. Aber ich meine, da wie auch überall sonst, es ist halt immer eine Frage, wen man trifft, ne? Und wie die Leute auf einen zukommen. Aber es ist so, dass in Beirut, dass es sehr, sehr verbreitet ist, dass da Leute von außen hinkommen. Das macht Beirut auch irgendwo auch aus.
Und können Sie uns mal einen Einblick geben in Ihren Arbeitsalltag? Am Beispiel vielleicht der letzten Wochen und Monate. Wie sieht Ihr Alltag da so aus?
Ja, das kommt immer sehr drauf an, woran ich gerade arbeite. Natürlich, bei der Arbeit an dem Buch war ich sehr oft tatsächlich einfach zu Hause. Also ich bringe dann am Morgen meine Tochter in die Kita oder jetzt in die Schule. Und dann gehe ich wieder nach Hause, dann setze ich mich an den Schreibtisch und dann, also während der Zeit des Buches habe ich da einfach gesessen und geschrieben, mehr oder weniger. Zwischendurch natürlich Termine, da kommt es drauf an, ist das in Beirut, ist das außerhalb der Stadt, da muss man natürlich hinfahren. Ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht in Beirut anstrengender ist als jetzt in der Schweiz. Wenn man einen Termin hat, der am anderen Ende der Stadt ist, muss man halt damit rechnen, dass man eine Stunde im Stau steht. Und man kann jetzt seinen Arbeitsalltag, wenn man Termine hat, kann man den jetzt nicht wahnsinnig dicht takten.
Und Sie haben gerade gesagt,
in meinem Fall.
Ja, ja. Sie haben gerade gesagt, die Tochter mit 4 schon in die Schule. Ist das wahr?
Ja, also das nennt sich Vorschule. Das ist dieses amerikanische System mit KG1, KG2, also Kindergarten im Prinzip. Aber ich meine, sie ist jetzt in eben KG2, das ist das zweite Kindergartenjahr. Sie ist in einer Schule, die sehr viel Wert auf Englisch und Arabisch lernt und die haben aber schon einen Stundenplan. Ja, und ich muss mit ihr Hausaufgaben machen. Und ich meine, das heißt auf dem Papier Kindergarten, aber für mich ist das, also mich erinnert das mehr an meine Schulzeit als an den Kindergarten. Deswegen, und das ist auch eine Schule, die auch erste bis 9. oder 12. Klasse dann auch hat.
Wir legen eine kleine Pause ein, hören jetzt Musik von Fairuz, einer Sängerin aus dem Libanon. Und dann reden wir über die Zeit, als unser Gast, die Autorin Merit Michel, selber Kind war. Bis gleich.
Splitter einer Weltstadt.
So heißt Ihr Buch, das gerade erschienen ist. Wir reden später noch ausführlicher drüber. Jetzt aber wollen wir mit Ihnen in Ihre Kindheit reisen. Geboren in der Schweiz. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ihrem Heimatland?
Ja, kommt drauf an, aus welcher Warte Sie fragen. Politisch natürlich ein gespaltenes, weil die Schweiz ja weltweit schon auch nicht nur eine rühmliche Rolle spielt. Stichwort Bankensektor, Rohstoffsektor etc. Aber natürlich ist die Schweiz meine Heimat. Und wenn ich hierher komme und gerade wenn ich nach Bern komme und bei meinen Eltern bin, meine Freunde treffe, ist das einfach ein Gefühl von nach Hause kommen. Und das ist der Hafen, wo ich weiß, da habe ich irgendwie meinen sicheren Boden unter den Füßen. Das ist ganz klar so.
Erzählen Sie mal von Ihrem Elternhaus. Was machen Ihre Eltern beruflich?
Mein Vater war Raumplaner, selbstständig. Meine Mutter war, die ist PR-Beraterin, ebenfalls selbstständig. Und ich glaube, das hat mich insofern geprägt, dass halt eben beide nicht angestellt waren und sich irgendwo ihr berufliches Leben selber aufgebaut haben. Das ist ja jetzt bei mir auch nicht anders. Und dann natürlich die Tatsache, dass meine Mutter auch immer gearbeitet hat, war für mich vielleicht nicht bewusst, weil das einfach der Normalfall war. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, das war ja für die Frauen in ihrer Generation jetzt schon, also es gab viele, die einfach Hausfrauen waren, auch in unserem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Und meine Mutter, die hat einfach immer gearbeitet und auch von zu Hause aus. Ich habe sie dann auch immer gehört, wenn sie telefoniert hat und das Telefon abgenommen hat. Und ich glaube, das hat einfach bei mir auch ausgelöst, dass das ja natürlich völlig klar ist, dass man als Frau und auch als Mutter arbeitet.
Haben Sie eigentlich zu Hause Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch geredet?
Nee, Schweizerdeutsch.
Tatsächlich, Sie sprechen so Hochdeutsch extrem, man kann sich das gar nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, das liegt an den 3 Fragezeichen und den TKKG-Kassetten. Also wir wachsen ja auch mit Hochdeutsch auf und ich muss aber sagen, also zum Beispiel wenn ich in Deutschland bin, dann rede ich so wie jetzt mit Ihnen, aber in meine ganze Schulzeit hindurch und dann auch an der Uni zum Beispiel, weil da alle dieses schweizerische Hochdeutsch sprechen, also mit einem krassen Akzent halt einfach. Ich meine, da switche ich natürlich und spreche dann eben mit einem Akzent. Hochdeutsch.
Also Sie brauchen nichts zu unterdrücken. Sie können reden, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist in unserer Sendung.
Genauso rede ich mit Ihnen jetzt.
Ja, gut. Und wie waren Sie in der Schule? Was hat Sie denn da, welche Fächer waren so Ihre Baustelle?
Ja, am liebsten mochte ich Musik. Das war eigentlich schon früh so. Ich mag mich erinnern, in der 2. Klasse haben Sie uns mal gefragt, was wir werden wollen. Da habe ich dann irgendwie gesagt, ich will Opernsängerin werden. Das hat sich auch irgendwo durchgezogen bis ins Gymnasium und und es war bei mir immer so, dass die Fächer, die mich interessiert haben, also Musik und dann noch so 2, 3 andere, also Englisch fand ich auch irgendwie gut, aber vor allem Musik, da habe ich mich dann immer richtig reingehängt und bei allem anderen, was ich irgendwie ein bisschen langweilig fand, wie Physik oder Mathematik, das ist dann immer hinten runtergefallen.
Also die Musik als große Liebe, aber dann doch nicht als Beruf. An welcher Stelle ist es denn umgekippt?
Ja, genau. Also es war tatsächlich so, dass ich eigentlich lange Zeit dachte, also während des Gymnasiums, ich möchte gerne Musik studieren. Ich habe Geige und Klavier gespielt damals und ich konnte mir eigentlich lange gar nichts anderes vorstellen, weil das so sehr meine Welt war. Und ich glaube, das hat sich geändert, nachdem ich Abitur gemacht habe und ich bin dann auch irgendwann ausgezogen. Ich habe gearbeitet, ich bin viel gereist und ich habe halt klassische Musik gemacht und ich glaube, ich bin so ein bisschen mit dieser Vorstellung innerhalb der Musik bin ich irgendwie groß geworden von entweder man konzentriert sich halt voll darauf und macht halt nichts anderes. Das war so mein Bild. Das stimmt natürlich auch nicht, ne? Auch wenn man jetzt Musik studiert. Aber das war mein Bild, dass man dann nichts anderes mehr macht im Leben. Und dann habe ich mich quasi selber vor diese Wahl gestellt, will ich mich voll auf die Musik konzentrieren oder will ich irgendwie was anderes machen? Und habe dann irgendwie gespürt, dass da vielleicht auch noch was anderes ist.
Sie haben schon gesagt, Sie haben Geld verdient, sind rausgegangen in die Welt, also haben die Schweiz dann auch hinter sich gelassen. Wo hat sie es denn hinverschlagen zunächst mal?
Ja, ich war da länger in Südamerika, in Bolivien und dann in Peru, habe Spanisch gelernt, bin dann auch wieder zurückgekommen und habe dann erstmal studiert, auch einfach in der Schweiz und war erstmal da. Und ich glaube auch so das mit dem, also jetzt mit den arabischen Ländern, das war lange, also es ist jetzt nicht so, dass ich seit 20 mich mit dieser Region auseinandersetze und irgendwie Islamwissenschaften studiert hätte. Das war bei mir gar nicht so. Das kam bei mir wirklich erst 2015, dass ich dachte, das geht mich jetzt etwas an, weil das so historisch ist, dass da so viele Geflüchtete zu uns kommen und ich muss das irgendwie verstehen. Ja, wo die herkommen und warum die hierher kommen, warum die nach Europa kommen.
Und dem ging noch ein Studium zuvor. Sie haben in Hamburg und in Zürich studiert?
Ich habe in Zürich studiert. In Hamburg habe ich, da lachen meine deutschen Freunde immer, wenn ich das erzähle, ein Erasmus-Semester in Hamburg gemacht.
Und was gibt es da zu lachen?
Aber mehr. Naja, weil, also, ne, ich, irgendwie Schweiz, Deutschland, das ist ja irgendwie ziemlich nah beieinander und die deutschen Freunde lachen, weil man könnte ja nach Spanien gehen oder weiß der Geier wohin, aber dann irgendwie nach Hamburg, das fühlt sich für die so an, warum geht man für ein Erasmus-Semester nach Hamburg? Genau, für mich ist es halt ein anderes Land.
Ja, und dann, Sie haben es ja schon erwähnt, kam diese große Fluchtbewegung im Jahr 2015 im Herbst. Das ist jetzt genau 10 Jahre her. Sie haben das ja zum Anlass genommen, eigentlich in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Also quasi während Menschen über die Balkanroute nach Deutschland kamen und nach Österreich vor allem, haben Sie das zum Anlass genommen, um ja einzutauchen in die arabische Welt. Können Sie uns noch ein bisschen erzählen, was da in Ihnen vorgegangen ist?
Ich muss erst mal sagen, dass die Entscheidung, darüber zu schreiben oder mich als Journalistin damit zu befassen, erst später kam. In dem Moment, wo ich beschlossen habe, ich will jetzt Arabisch lernen und mich einfach mal damit befassen, habe ich das nicht mit irgendwelchen beruflichen Ambitionen verbunden tatsächlich, weil ich dachte, ich muss mal erst irgendwie anfangen zu verstehen. Das kam dann erst später, weil ich habe dann eine Journalistenschule gemacht in Reutlingen, die sehr viel Wert darauf legt, dass man später dann auch frei arbeiten kann. Und eigentlich mit dieser Ausbildung, die mich irgendwo auch, die mir den Mut gegeben hat, das als freie Journalistin auch zu versuchen, da hat es dann eigentlich angefangen. Da habe ich dann auch beschlossen, dass ich irgendwie mich wirklich damit als freie Journalistin auseinandersetzen will. Und dann war es natürlich ein sich einarbeiten und einfach mit jeder Recherche und mit jeder Geschichte auch immer ein bisschen mehr verstehen. Das ist ein Prozess, der ja auch irgendwo nie aufhört.
Gab es denn aus Ihrer Sicht so einen Wendepunkt oder sozusagen einen entscheidenden Moment, wo zum Beispiel so Ihr erster großer Artikel erschienen ist, wo Sie gemerkt haben, da geht wirklich was, das wird möglicherweise mein Beruf werden?
Nee, ich würde eher sagen, das hat sich so mit der Zeit entwickelt, weil ich bin jetzt nicht mit einem großen Selbstbewusstsein beschenkt. Und ich hatte am Anfang, als ich angefangen hatte, als freie Journalistin zu arbeiten, war ich mir auch nicht sicher, ob ich das hinbekomme oder ob das dann klappt, ob das finanziell klappt. Das ist ja auch finanziell einfach nicht einfach. Und ich glaube, das kam dann einfach so mit der Zeit, als ich gemerkt habe, hey, doch, wenn ich meine Themen anbiete, dann kann ich die verkaufen und ich kriege auch gute Rückmeldungen auf meine Artikel. Und natürlich dann auch mit der Erfahrung sieht man dann auch mehr Themen, die man auf den ersten Blick vielleicht noch nicht gesehen hätte. Also das war eigentlich ein konstanter Prozess. Das war jetzt nicht etwas, was von einem Tag auf den anderen klar war.
Führte aber dazu, dass dann Artikel beispielsweise in der Zeit erschienen sind und in der Neuen Zürcher Zeitung. Der Schweizer Journalistin und Autorin Merit Michel, die seit 8 Jahren aus dem Nahen Osten berichtet, vor allem aus dem Libanon, wo sie auch lebt, die meiste Zeit. Heute ist sie uns aus der Schweiz zugeschaltet. Ja, Sie haben ein Buch über Beirut geschrieben, ist gerade erschienen. Wann kam Ihnen die Idee dazu auf, ein Buch über diese Stadt zu schreiben, die ja sehr komplex, sehr vielschichtig ist?
Ja, das kam irgendwann, als ich mit meiner Tochter, die damals noch sehr klein war, in der Schweiz war. Und ich habe mir da so ein bisschen überlegt, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Weil so, dass ich ein Kind gekriegt habe, hat ja die Art, wie ich arbeite, schon auch irgendwo beeinflusst. Und ich habe mir dann einfach überlegt, ja, wie mache ich jetzt weiter? Und irgendwie hatte ich aber schon so das Gefühl, ich würde eigentlich gerne mal was machen, was so ein bisschen diese Arbeit, die ich ja über die letzten Jahre auch in Bezug auf den Libanon und Beirut gemacht habe, ja, dem so ein bisschen Rahmen geben oder mal da so ein bisschen tiefer reingehen, anstatt immer nur so ein Thema, ein Artikel. Und dann war es, also der inhaltliche Auslöser war vielleicht, dass im Libanon ist ja 2019, da ist ja sehr viel passiert seit 2019. Erstmal gab es riesige Proteste damals im Oktober, dann die Wirtschaftskrise, die einfach das ganze Land auf den Kopf gestellt hat, natürlich die Explosion in Beirut. Und ich wollte damals erstmal eigentlich einfach ein Buch über den Alltag der Menschen schreiben, die vor allem durch diese Wirtschaftskrise ja so fundamental verändert wurde. Also was bedeutet das, wenn eine Wirtschaft eigentlich erstmal komplett oder fast komplett zusammenbricht, wenn der Staat plötzlich pleite ist, Inflation, die Leute haben nur noch einen Bruchteil ihres Lohnes. Also was macht das mit einer Gesellschaft? Das war so der ursprüngliche Gedanke. Und dann hat sich's natürlich im Laufe der Zeit auch verändert.
Ja, und die Schwierigkeit besteht natürlich darin, wo setzt man an, gibt so quasi einen überbordenden Bereich, den man sozusagen, an dem man es auffängt, beispielsweise ein Stadtviertel, an dem man die Geschichten der Menschen erzählt. Das war, glaube ich, in Beirut ein bisschen kompliziert, weil die Stadt eben so vielschichtig ist. Sie haben es ja vorher schon selber gesagt.
Ja, vielschichtig und eben auch widersprüchlich oder gegensätzlich, weil Sie haben ja auch schon den libanesischen Bürgerkrieg erwähnt. Ich meine, natürlich gehen die Wurzeln dessen auch irgendwo weiter zurück, aber der Libanon ist ja eigentlich eine Ansammlung von verschiedenen Gemeinschaften, die durch den Bürgerkrieg natürlich noch viel mehr zerrissen wurden und die aber alle in Beirut auch irgendwo Tür an Tür leben oder Stadtviertel an Stadtviertel, aber miteinander halt einfach kaum Austausch haben und alle so ein bisschen in ihrer Bubble leben. Und deswegen ist es so schwierig, in Beirut einen Ort zu finden, wo man das quasi alles abbilden kann. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in Beirut auch nur 10 Minuten Auto fahre, je nachdem in welche Richtung oder eine halbe Stunde, was auch immer, dass ich in einem anderen Land bin, weil es sich so anders anfühlt. Und genau, und dem kann man eigentlich kaum gerecht werden, wenn man nur ein Haus oder eine Straße selbst ein Stadtviertel sich rauspickt und versucht, diese Komplexität daran zu erklären. Diesen Ort gibt es in Beirut tatsächlich nicht.
Also Sie haben sich, das ist ja der Untertitel Ihres Buches, Splitter einer Weltstadt, auch letztendlich so ein bisschen splitterhaft entschieden, verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten in den Mittelpunkt zu rücken, anhand derer Menschen man so ein bisschen erklären kann, was passiert ist in Beirut in den letzten Jahren. Es gab ja beispielsweise diese fatale Explosion im Hafen, 2020 war das im August, mit über 200 Toten, 7000 Verletzten, also ein ganzen Stadtviertel, das eigentlich zerstört wurde, ganz viele Wohnungen, die zerstört wurden. Sie haben da sich eine Frau gesucht, die hatten Sie auch damals schon interviewt und jetzt wieder, die in der Nähe vom Hafen wohnt, in einem Hochhaus. Was haben Sie da rausgefunden?
Ja, also eigentlich hatte ich damals das ganze Haus so ein bisschen porträtiert. Das war ein 8-stöckiger Wohnblock im Viertel Karantina. Und die Familien, die dort leben, die meisten sind in ihren 70ern. Dieses Haus wurde kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs Anfang der 70er Jahre gebaut. Und die meisten dieser Bewohnerinnen und Bewohner haben halt diese ganze Zeit in diesem Haus verbracht. Und das ist eigentlich das, was es so spannend gemacht hat, abgesehen davon, dass dieses Haus natürlich wahnsinnig nah am Hafen dran ist, also wenige 100 Meter. Und man konnte vom Balkon dieser Frau, die im obersten Stock lebt, kann man auch direkt auf den Hafen sehen.
Beziehungsweise dem, was noch übrig geblieben ist.
Dem, was noch übrig geblieben ist, genau. Also in dem Fall war das eine Ruinenlandschaft. Die Frau ist auch nach der Explosion 2 Jahre lang, hat sie ihren Kaffee, den sie davor immer auf dem Balkon getrunken hat, am Morgen hat sie nicht mehr auf dem Balkon getrunken, weil sie so traumatisiert war von dieser Explosion. Und das ist auch so ein bisschen, was ich damals versucht habe zu erzählen in dem Artikel, dass diese Menschen, die ja 15 Jahre Bürgerkrieg durchlebt haben, auch in diesem Haus, dass die alle gesagt haben, die Explosion war schlimmer, weil die hat uns in einem Moment getroffen, wo wir absolut nicht damit gerechnet haben und wo wir überhaupt keine Möglichkeit hatten zu fliehen. Und gleichzeitig war es halt, ich meine, diese Explosion war größer als irgendeine Explosion es hätte sein können während des Bürgerkriegs. Aber trotzdem, der Krieg hat 15 Jahre gedauert, die Explosion war in einem Moment und trotzdem sagen die Menschen, das war viel, viel schlimmer, weil wir zu Hause getroffen wurden in einem Moment, wo wir nicht damit rechnen konnten. Und das hat eigentlich auch so dieses Riesentrauma ausgelöst durch diese Explosion.
Dann porträtieren Sie einen Mann, der tatsächlich eine Bank überfallen hat, aber er hat als Bankräuber eine Bank überfallen, sondern er wollte eigentlich nur das Geld haben, das auf dieser Bank lag, das ihm aber nicht mehr ausgezahlt wurde. Und dann ist er tatsächlich mit einem Ölkanister und mit einem Gewehr da rein und hat versucht, sein eigenes Geld da zu erpressen. Wollen Sie uns von dem Fall auch noch kurz erzählen?
Ja, da gab es so eine Welle, also man muss kurz noch den Kontext erklären, 2019, der Finanzsektor eigentlich kollabiert ist, da haben die Banken, um halt nicht offiziell bankrott anmelden zu müssen, haben inoffizielle Kapitalkontrollen eingeführt, inoffiziell, weil es keine gesetzliche Grundlage dafür gab, aber effektiv hat das bedeutet, dass die Menschen von einem Tag auf den anderen, die ein Konto hatten und ihre Erspartes auf diesem Konto, die konnten dann nur noch wenige $100 pro Monat abheben plötzlich. Und dieser Mann war einer von diesen Menschen, der hatte kurz zuvor, hatte er sein Elternhaus verkauft, er hatte 200.000 Dollar auf einem Konto und hatte dann keinen Zugriff mehr auf sein Geld. Und der ist dann, wie alle anderen auch, jeden Monat zu dieser Bank gegangen und hat 400 Dollar abgeholt. Und irgendwann hat ihm der Bankfilialleiter erklärt, er könne ihm jetzt in diesem Moment keine 400 Dollar zahlen, weil er gerade kein Bargeld da hätte. Und das ging dann über mehrere Monate so weiter. Und dieser Mann hat dann einfach irgendwann entschieden, dass er sich das nicht mehr bieten lassen will. Und ich glaube, man muss einfach verstehen, wie existenziell das ist und auch wie entwürdigend, wenn man einfach sein eigenes Geld, wenn das einem einfach weggenommen wird. Und ich glaube, das ist das, was bei diesem Mann passiert ist, dass er das nicht mehr akzeptieren wollte, dass er einfach, dass ihm sein Geld weggenommen wurde und dass er jeden Monat zu diesem Bankfilialleiter muss und darum betteln muss, dass dieser ihm auch schon nur 400 Dollar gibt. Und das hat letztlich dazu geführt, dass er irgendwann entschlossen hat, ich hole mir jetzt mein Geld, koste es, was es wolle, auch wenn ich dabei sterbe. Weil das war Teil seiner Gedanken. Er wusste, vielleicht komme ich nicht zurück, wenn ich das mache.
Er kam aber zurück, ist dann nur ganz kurz im Gefängnis gewesen und hat eine Amnestie bekommen und wurde dann zu Hause als Held gefeiert in Beirut.
Ja, ich glaube, das ist auch sehr verständlich, weil er war ja in der gleichen Situation wie alle anderen. Und alle Leute wissen, dass das eine wahnsinnige Ungerechtigkeit ist, was da passiert ist. Und dass die korrupten Politikerinnen und Politiker letztlich dafür verantwortlich sind, dass den Leuten ihr Geld weggenommen wurde oder dass die Leute kein Geld mehr hatten. Und deswegen waren die Leute natürlich, hatten irgendwo so ein Gefühl von, da nimmt jemand das Recht in die eigene Hand, weil es ihm nicht, weil er seine Rechte sonst nicht kriegt, ja, auf keinem Weg. Und deswegen gab es dafür natürlich Applaus und er wurde gefeiert.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Merit Michel, Journalistin im Libanon.
Ja, und Sie haben einen Tag erlebt, den Sie vermutlich auch nicht vergessen werden. Das war im Oktober vor einem Jahr, als Israel dann tatsächlich Beirut angegriffen hat. Wie hat sich denn dieser Tag bei Ihnen abgespielt?
Ja, ich nehme an, Sie sprechen den Tag an, als der Krieg eskaliert ist.
So ist es.
Weil das hatte ja einen Vorlauf, weil 5 Tage vorher waren diese Pager-Explosionen schon da. Also das Gefühl, das ich von diesem Tag beschreiben würde, das hat eigentlich schon ein bisschen vorher eingesetzt, nämlich bei diesen Pager-Angriffen, wo plötzlich die Meldungen reinkamen, dass da komische Explosionen sind. Dann wusste man, das sind Pager. Und dann irgendwann war klar, das sind Tausende und zum gleichen Zeitpunkt. Und da war einfach klar, das geht in Richtung Eskalation. Und trotzdem in diesen Tagen, bevor der Krieg dann tatsächlich massiv eskaliert ist, an jenem Montag, war bei mir so ein ganz komisches Gefühl von vielleicht deeskaliert das ja doch nochmal, so eine naive Hoffnung und irgendwo auch so, dass man sich dann doch noch so in den Alltag reinflieht irgendwo oder sich an diesen Momenten festklammert, wo die Dinge einfach normal laufen und gleichzeitig das Wissen, dass es eigentlich nicht mehr zurückdrehbar ist oder dass da diese Eskalation eigentlich was kommen muss. Und trotzdem an diesem Montag, ich bin da natürlich wie immer aufgestanden, ich habe meine Tochter in die Kita gebracht, und da habe ich schon gemerkt, der Taxifahrer meinte dann, sie sind meine ersten Gäste, da ist niemand unterwegs. Mir war aber gar nicht ganz klar, warum. Ich habe auch irgendwie nicht so richtig aufs Handy geguckt, was jetzt gerade so los ist, weil ich irgendwie im Stress war mit anderen Dingen. Ich musste dann auch nochmal irgendwie wegen einem noch ein Foto organisieren von einem Protagonisten, mit dem ich geredet habe. Und ich bin dann irgendwie durch die Stadt gefahren und dann erst so eben beim dritten Taxifahrer dann Richtung Café, wo ich hin wollte, nochmal kurz arbeiten. Habe ich dann gemerkt, weil der ständig auf dem Handy irgendwie die Nachrichten reingekriegt hat von den Bombenangriffen überall im Land. Und da war einfach irgendwann klar, scheiße, da ist es jetzt eskaliert, da ist jetzt der Krieg angekommen. Und das war so, da war einfach so ein Moment von das, was irgendwie, womit wir oder wovor wir ein Jahr lang Angst hatten, dass es geschehen könnte. Und bei dem ja auch, also durch dieses Jahr hindurch gab es ja immer wieder Momente, wo die Situation irgendwo Richtung Eskalation ging und man wusste nicht, kommt jetzt der große Krieg oder eben doch nicht, was passiert. Und in dem Moment, an dem Tag, war halt irgendwann einfach klar, ja, jetzt ist dieser Krieg da.
Tja, vor allem, weil man ja in diesem Moment auch nicht weiß, wie geht die Sache aus. Also jetzt kann man so ein bisschen mit Distanz anders drauf blicken, aber in diesem Moment ist ja nicht klar, wie stark eskaliert das denn? Wie haben Sie reagiert?
Ja, das ist genauso. Man wusste nicht, geht dieser Krieg 3 Tage, 3 Wochen, 3 Jahre, weil man ja auch, und ich glaube, das hat auch irgendwo die Leute im Libanon verrückt gemacht, dass man die Bilder aus Gaza gesehen hat und gesehen hat, dass auch dort der Krieg ja nach wie vor andauert. Und in einem massiven Ausmaß. Und man hat einfach wahnsinnige Angst, was auf das Land zukommt. Ich glaube, für mich war das so, wir waren ja noch ungefähr 10 Tage im Land und die ersten Tage dachte ich tatsächlich noch, hey, vielleicht geht es ja, vielleicht dreht sich das ja nochmals zurück. Auch wenn ich nicht viel Hoffnung hatte. Ich hatte auch irgendwann einen Flug gebucht, einfach so zur Sicherheit, weil die Flüge waren ja dann alle irgendwann, also erstens flog ja nichts mehr außer die libanesische Airline und auch dort war fast alles über Tage hinweg ausgebucht und ich habe dann irgendwann mal doch noch einen Flug gebucht, aber so ein bisschen weiter hinten raus. Und dann kam die Explosion oder die 10 Bombenangriffe, die Hassan Nasrallah umgebracht haben, wie wir dann feststellen mussten. Und das war so massiv und so laut. Und das war auch der erste Angriff, den meine Tochter natürlich mitgekriegt hat, weil die anderen Angriffe in der Dahye, also in den südlichen Vororten von Beirut, die haben wir in unserem Viertel, was ein Stück weit weg ist, eigentlich kaum gehört. Und diesen Angriff hat sie natürlich mitgekriegt.
Leider an dieser Stelle abbrechen. Unser Gespräch geht an der Stelle zu Ende. Man kann vieles von dem, was wir jetzt auch gerade gehört haben, ausführlicher nachlesen in dem Buch Beirut, Splitter einer Weltstadt, geschrieben von unserem heutigen Gast, der Autorin und Journalistin Merit Michel, die uns aus der Schweiz, ihrem Heimatland, zugeschaltet war. Vielen herzlichen Dank an Sie. Alles Gute und morgen gibt es wieder einen Schweizer bei uns, Martin Suter, dann im Gespräch bei Norbert Juhr. Alles Gute, Ihr Achim Bogdan.